guten Morgen. Agentengeschichte, die Elke hat es schon angekündigt. Ist, glaube ich, ganz gut, wenn wir für die Geschichte, die wir uns jetzt anschauen werden, eine aus dem Alten Testament, immer mal wieder auch so im Vergleich die typischen Agentenfilme anschauen. Also im Hinterkopf haben, die wir so ab und zu mal anschauen. James Bond oder Mission Impossible oder sonst was. Vor Männlichkeit, vor Kraft und Einfallsreichtum strotzende Männer, die alle Herausforderungen bewältigen. Nicht ganz so in der Bibel. Habt ihr schon eine Idee, welche Geschichte ich meine? Noch nicht. Okay, also Altes Testament, ziemlich weit vorne. Nein. Zwei Geheimagenten und, wie in jedem James-Bond-Film auch, eine Frau aus zwielichtigem Milieu. Genau. Jawohl. Sehr gut. Also, die zwei Kundschafter, die nach Jericho kommen und die Rahab dort. Und deswegen, wenn wir uns so, also ich lese die Geschichte nachher natürlich schon noch, klar, darum geht's ja. Aber es ist eine Geschichte, die weniger von den Heldentaten der Agenten redet, die kommen gar nicht vor, sondern eine Geschichte vom Handeln Gottes. Und vielleicht noch zwei Vorbemerkungen. Wenn wir so eine Geschichte uns selber durchlesen in der Bibel, im Alten Testament, ist manchmal ganz gut, wenn wir uns daran erinnern, wie wurden die ursprünglich überliefert. Sie wurden erzählt. Und beim ersten Mal zuhören, erfasst man vielleicht noch nicht alles. Und so ist bei den Geschichten, glaube ich, auch ganz gut, wenn wir die uns entweder mehrfach durchlesen oder falls wir Hörbibel zur Hand haben oder zur Verfügung haben, die einfach mehrfach anhören. So wie früher vielleicht die Familie am Lagerfeuer saß abends. Der Vater erzählt die Geschichte und die Kinder, Papa, Mensch, das war so spannend, erzähl's nochmal. Dann wird sie nochmal erzählt und immer mehr Details sinken ein. So habe ich das im Urlaub gemacht, weniger am Lagerfeuer, sondern im langen Sommernachtlicht in Schweden. Und ja, das Ergebnis habe ich heute mitgebracht. Jetzt also zur Geschichte. Ich lese nach der Luther-Übersetzung, nach der aktuellen. Zweite Kapitel aus dem Buch Josua. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land an, auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von den Israeliten hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau nahm die beiden Männer und verbarg sie. Und sie sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, wo sie her waren. Und als man das Stadttor schließen wollte, da es finster wurde, gingen die Männer hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eilends nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach steigen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die Verfolger aber jagten ihnen nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Furten und man schloss das Tor zu, als sie draußen waren. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg Rahab zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sichon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihnen den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es wagt keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf Erden. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr leben lasst meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihr, Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hinab, denn ihr Haus war an der Stadtmauer, und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen: Geht auf das Gebirge, dass eure Verfolger euch nicht begegnen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eures Weges. Die Männer aber sprachen zu ihr: So wollen wir den Eid einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in das Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herabgelassen hast, und zu dir ins Haus versammeln deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und so geht's weiter. Ich springe noch ein bisschen nach hinten in dem Text. Da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Gebirge herab und setzten über und kamen zu Josua, dem Sohn Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war, und sprachen zu Josua: Der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben, und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Vielleicht eine erste Beobachtung an dem Text. Es ist völlig klar, die Geschichte, sonst wird sie, glaube ich, auch nicht in der Bibel stehen, sie erzählt Gottes Handeln. Aber doch, in diesem Fall nur ganz indirekt verborgen. Menschen reden miteinander, erkunden ein Land, dass Gott am Handeln ist, irgendwie klar, aber es passiert kein Wunder, kein explizites Eingreifen von Gott, keine Stimme aus dem Himmel redet. Und das macht mir so eine Geschichte ungeheuer sympathisch. Ganz rein verwoben in den ganz normalen Ablauf Gottes Handeln, Gottes Steuern, Gottes Leiten. Da kann ich mich immer ganz gut damit identifizieren, weil so dieses Außergewöhnliche findet auch oft bei mir ja und bei dir wahrscheinlich genauso wenig statt. Aber das heißt nicht, dass Gott nicht am Handeln und am Steuern und am Leiten wäre. Einfach hineingewoben in den Alltag Gottes Aktivitäten. Jetzt aber mag ich mit euch die Personen in der Geschichte ein bisschen genauer anschauen. Und ich finde es immer spannend, mit den Randpersonen zu beginnen, von denen weniger berichtet wird. Das sind die 2 Kundschafter. Spione. Ihr Auftrag? Heimlich ins Land zu gehen. Also sind ja so durch den Sinai gezogen. Jetzt stehen sie vor, sind durch den östlich vom Jordan vorbei und jetzt wollen sie über den Jordan das ganze Volk und das Land einnehmen. Und die erste große Stadt, die erste Stadt, die sie da vor sich haben, ist Jericho, die älteste Stadt der Welt oder zumindest die älteste bekannte Siedlung. Große Mauern höchstwahrscheinlich, gut befestigt, schwere Aufgabe. Und da sollen die 2 Kundschafter rein und auskundschaften, wo kann man durchziehen, vielleicht auch militärisch nutzbare Schwachstellen finden. Eine herausfordernde und gefährliche Operation. Allein für sie bedeutet es natürlich Gefahr für Leib und Leben. Und im Hinterkopf wahrscheinlich, vor 40 Jahren gab es ja schon mal Kundschafter, die in das Land sind. Damals 12. 2 davon sind noch am Leben. Josua und Kaleb, also genau der Josua, der sie losschickt. Damals sind die 12 in das Land gezogen, 10 kamen zurück mit niederschmetternden Nachrichten. Befestigte Städte, Riesenleute, keine Chance. Nur 2 haben gesagt: Hey, cooles Land, das Gott für uns hat. Milch und Honig fließen da, Riesentrauben haben wir mitgebracht. Da kann man echt leben. Das Volk hat sich den 10 angeschlossen und nicht den 2. Dann sind sie nochmal 40 Jahre durch die Wüste gezogen, weil Gott sie nicht ins Land gelassen hat. Da steht also auch was fürs gesamte Volk auf dem Spiel. Je nachdem, mit welcher Botschaft sie zurückkommen, kann sich da die Geschichte nochmal für das Volk Israel entscheiden. Ich denke mal, das hatten sie gut im Hinterkopf. Und so ziehen die 2 los. Wir wissen nicht mal den Namen. Und ich habe auch nicht gefunden, dass die nochmal in der Bibel erwähnt worden wären später. Also sozusagen doch nur Randfiguren? Naja, wahrscheinlich doch nicht ganz. So machen sie sich auf den Weg, gehen über den Fluss, möglichst verborgen, gehen in die Stadt. Und jetzt müssen sie überlegen, wie bleibe ich unerkannt? Und sie gehen dahin, wo fremde Männer auf Geschäftsreise vielleicht ab und zu mal hingehen. hier heißt es schön, ins Haus der Hure, also wahrscheinlich ins Bordell. Ganz schön mutig, oder? Moralisch ein bisschen fragwürdig, wenn sie das daheim erzählen, wo sie waren. Aber das erscheint ihnen der beste Weg. Also ich glaube, die haben schon ihren gesunden Menschenverstand eingesetzt, um diesen Auftrag zu erfüllen. Sie wussten, Gott hat uns losgeschickt und jetzt versuchen wir das mit allem, was wir können, zu machen. Allerdings so richtig gut war ihre geheimdienstliche Ausbildung, glaube ich, nicht. Also ich hoffe mal, dass Mossad, CIA, BND oder sonst was, wenn sie jemanden ins Ausland schicken, das ein bisschen besser hinmachen. Das hat ja kaum einen Tag gedauert, bis es klar war, das sind Fremde und wo sie herkommen. Und das sind auch noch Kundschafter. Das war nicht so gut, weil die gehen in die Stadt rein und jeder weiß sofort, wo sie herkommen. Warum? Kleidung, Sprache, Ausdrucksweise, Kultur, Benehmen, keine Ahnung, wird nicht erwähnt. Auf jeden Fall so richtig gut ausgerüstet waren sie für den Auftrag nicht. Sie haben ihn trotzdem angenommen und nach besten Kräften, nach bestem Wissen und Gewissen, den Auftrag, der über Gott und Josua an sie kam, ausgeführt. Glaube ich, ist schon wichtig. Aber eigentlich war der Auftrag eine Nummer zu groß für sie. Mindestens eine Nummer. Und jetzt begegnen sie dieser Rahab. Und die Geschichte nimmt eine totale Wendung wahrscheinlich, die sie so überhaupt nie erwartet hätten. Die Rahab erzählt ihnen, wir haben wahnsinnig Angst vor euch. Die Geschichte über das, was Gott mit euch schon gemacht hat, was er für euch gemacht hat, wie ihr durchs Land gezogen seid, wie ihr zwei Völker, zwei Gegenden erobert habt und keinen am Leben gelassen habt, hat uns so in Angst und Schrecken versetzt, wir halten den Atem an, wir trauen. Es traut sich keiner mehr zu atmen vor euch, steht da ja. Also, wir kommen. Wenn wir das vergleichen mit dem, wie sie wahrscheinlich zuerst einmal so die Stadt sehen mit ihren dicken Mauern, mit den gut genährten Bewohnern voller Kraft und sie als Nomaden durch die Gegend ziehen, sicher eher entbehrungsreich, war das wahrscheinlich ein ganz schöner Überraschung für sie, die sie da haben. Und dann ergreift diese Frau plötzlich die Initiative. Versteckt sie? Sie erzählt ihnen, was sie weitermachen sollen, lässt sie aus der Stadt raus bei Nacht am Seil und sagt ihnen, eure Verfolger sind dahin, ihr geht dahin. 3 Tage und dann könnt ihr sicher zurück. Dann sind die fertig mit ihrer Suche, haben sie aufgegeben. Dann könnt ihr sicher zurück. Ich meine, es gibt ja heute noch Länder, wenn man da ein Auto mit Navigationssystem hinverkauft, stellt man die Stimme um von Frau auf Mann. Weil in manchen Kulturen lässt sich ein aufrechter Mann nicht von der Frau sagen, wo er hinfahren muss. Ich glaube, das war auch so eine Kultur und da sagt dann diese Frau ihnen, wo es lang geht, wo sie lang gehen müssen. Sie machen es. Weil sie, glaube ich, eins erkannt haben, da ist Gott am Wirken. Deswegen machen sie das. Aber ich finde schon spannend, diese Geschichte stellt so manches auf den Kopf. Was man so vielleicht ihr nicht normal denken. Ja, das sind also diese zwei Spione, die zwei Agenten auf einer Mission, die zwei Nummern zu groß ist für sie. Überfordert durch den Auftrag, aber gehorsam auf dem Weg. Und ich glaube, das Wichtigste, was sie erfahren, ist, Gott hat uns losgeschickt in eine Situation und er hat sie vorbereitet. Plötzlich steht da eine Frau vor ihnen, sozusagen falsches Volk, falscher Beruf, falscher Lebenswandel und die bekennt sich zu ihrem Gott und sagt, ihr seid das Volk, das zu dem wahren Gott gehört. Für sie, glaube ich, ein totaler Augenöffner. In ihrer Situation, sie kommen wo rein, das hat Gott schon vorbereitet. Ihre Aufgabe, eher vertrauen, folgen und eben nicht, wie so im Agentenfilm, jetzt im Handstreich durch gutes Kämpfen die Situation lösen, das Loch in die Mauer schlagen und die Truppen herholen. Nee. Ihre Erfahrung ist, wenn Gott mich sendet, auch in eine herausfordernde Situation, dann weiß er, was er tut. Die hat er vorbereitet. Gott hat die Lage im Griff. Er hat sie vorbereitet und er bleibt an deiner Seite. Das Zweite, was sie, glaube ich, lernen, was auch so ein, glaube ich, ganz gut für uns ist, die Art, wie Gott diese Situation vorbereitet hat, wie er hilft, sprengt ihr Denken völlig, außerhalb jeglicher Erwartung und Norm. Eine Frau, damals schon wahrscheinlich eher schwierig für sie, hat man ja schon. Eine Prostituierte aus einem ungläubigen Volk. Also wirklich außerhalb jeglichen, wo sie erwartet hätten, dass sich jemand zu Gott bekennt. Und da ist schon jemand. Gottes Wege sind so viel größer. Und er kann Menschen gebrauchen, dir zu helfen, mir zu helfen, von denen ich es nicht erwarte. Aber mei, wenn ich vor der Wahl stehe, großer Glauben oder großer Gott, was wähle ich? Ich glaube, Letzteres ist deutlich besser. Noch ein letzter Gedanke zu den Kundschaftern. Ihr militärischer Auftrag war ja wahrscheinlich, einfach das Land zu erkunden, gucken, wo sind so Pfade, wo man ins Land sich schleichen kann, wo man einen Überraschungsangriff führen kann, vielleicht auch, wo sind Schwachstellen in der Befestigung von Jericho, wo man einen Angriff dagegen laufen lassen kann. Und es hilft, glaube ich, auch nochmal, sich zu vergegenwärtigen, in welcher Zeit sind wir denn? So der Übergang in der Geschichte, die Zeit, wo die Geschichte ist, so zwischen Bronze- und Eisenzeit. Das heißt also, die Bearbeitung von Eisen war absolute Hochtechnologie damals. Das bräuchte ich doch mal. Genau, also da hinten übrigens, das ist ein Bild von der Ausgrabung in Jericho. So, genau. Also, welche Waffen hatten sie denn eigentlich zur Verfügung? Was mussten sie denn finden, um so eine Stadt anzugreifen mit dicken, hohen Mauern? Also eins wissen wir, die Israeliten hatten null Ahnung von der Eisenbearbeitung. Es kam damals so auf und sie wussten es nicht. Sieht man nachher aus dem Buch Samuel, also einiges später heißt es noch, es war kein Schmied im ganzen Land zu finden. Und wenn immer sie eine Pflugschar, Hacke, Beil oder sowas zum Schärfen hatten, mussten es damals zu den Philistern gehen. Also, wie gesagt, ein bisschen später. Und dann steht sogar noch drin, wie viel es gekostet hat. 2/3 Schekel Silber, das Schärfen. Also, ich meine, der Preis hin oder her, dass jemand das aufschreibt, heißt ja, der Preis war so immens, dass er das unbedingt weitergeben wollte, was für eine große Not dahinter steckte. Also selbst ihr Ackergerät konnten es nicht selber richten. Das heißt, also entweder hatten die Israeliten damals vielleicht ein bisschen Bronzewaffen, die sind ein bisschen spröde, mit denen kannst du nicht viel anfangen, oder sonst, was man halt so aus Holz und Leder machen kann. Mistgabeln, Schlagstöcke, Lanzen, Dreschflegel. So, jetzt gehst du vor eine Stadt mit 4 Meter hohen Mauern, ein bisschen dick, was machst du denn da? Geht doch nicht. Und ich glaube, das haben sie auch mitgekriegt. Und das war auch ihre Furcht. Und deswegen finde ich so interessant, wie sie zurückkommen und dem Josua berichten, die zwei Kundschafter. Was ist die Erkenntnis, die sie mitbringen? Von irgendwelcher militärischer Erfahrung merkt man nicht, sondern sie bringen mit, Gott hat es vorbereitet. Furcht ist im Land vor uns und vor unserem Gott. Deswegen sagen sie ja dann auch zum Josua, ich kurz zurückblättern, der Herr hat uns das ganze Land, in unsere Hände gegeben und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Das war die Quintessenz, die sie mitgenommen haben aus ihrem Zug. Gottes Handeln. Ich glaube, das ist so eine zweite Linie, die wir oft in der Bibel finden. Es geht um Gottes Ehre. Gott möchte klarstellen auch, dass wir verstehen, er ist es, der handelt, der leitet, der steuert, der für uns sorgt. Deswegen ist es gar nicht so schlimm, wenn wir in einer Situation überfordert sind, solange er uns reinstellt. Er ist bald dabei, er bereitet sie vor und er richtet die Sache. Und dieses Abenteuer, auf das sie sich eingelassen haben, war am Ende des Tages eine Stärkung ihres Vertrauens auf Gott. Ich glaube, das gilt auch für uns, diese Herausforderungen, in die uns Gott stellt, auch wenn sie überfordernd sind, die dürfen wir, die sollen wir annehmen und gespannt sein auf die Überraschungen, die Gott für uns hat, wie er geplant hat, wie er es schon gerichtet hat. Das klingt noch ein bisschen abstrakt. Was können solche Aufgaben sein? Das Erste, was mir einfiel, war, so als Papa, die Erziehung, die Förderung meiner Kinder. Das ist manchmal eine Überforderung. Weniger, weil die Kinder so sind, wie sie sind, sondern weil ich so bin, wie ich bin. Aber auch das darf ich als Aufgabe, die mir von Gott anvertraut ist, annehmen und mich von ihm überraschen lassen, wie er mir das möglich macht und wie er es richtet. Kann auch der Umgang mit Kollegen sein. Oder Jesus hat uns beauftragt, unseren Glauben weiterzugeben. Auch in einer nicht so frommen Umgebung wie im Gottesdienst, über unseren Glauben zu reden. Ich finde das manchmal auch eher eine Überforderung als eine Herausforderung. Aber auch da gilt, glaube ich, das: Lass dich drauf ein, wenn Gott dich beauftragt, mach's. Folg ihm nach und lass dich von ihm überraschen. So wie die zwei Kundschafter wahrscheinlich am Ende gesagt haben, lass dich auf so ein Abenteuer ruhig ein. Wenn Gott dich schickt, dann ist er eigentlich schon vorausgegangen. Er wird dir helfen und er ist bei dir. Ich glaube, das ist die Einladung, zu der wir uns hier einladen lassen dürfen. Jetzt aber dann, kleine Zäsur zu Rahab. Schon eher die Hauptperson der Geschichte. Von der wird zumindest viel mehr erzählt. Was wissen wir über sie? Okay, ihre Lebensgeschichte hat man schon. Prostituierte, also sowas geht gar nicht, oder? Das ist auch nicht kompatibel mit Gottes Geboten. Aber Gott erlaubt ihr trotzdem, die Haupthandelnde in dieser Geschichte zu sein. Außerdem hat sie irgendwie so ein bisschen das Ohr auf der Schiene. Sie hat die Nachrichten mitgekriegt. Was ist da passiert mit diesem Volk Israel? Und das hat sie für sich verarbeitet, drüber nachgedacht. Und sie hat ihre Schlüsse draus gezogen und ihr Schluss war, der Gott, der dieses Volk begleitet und führt, das ist der echte, wahre Gott. Die wir hier in Jericho haben, sind Witzfiguren, sind Götzen. Und sie hat eine Sehnsucht, sich diesem Gott anzuschließen. Deswegen macht sie den Deal mit den Kundschaftern. Sie setzt alles auf eine Karte. Die geht echt in Risiko. Und sie will ihr Leben retten, klar. Sie will zu diesem Volk gehören, das dem wahren Gott nachfolgt. Und dafür setzt sie ihre Lebensgrundlage, ihren Beruf, ihren Wohnort, all das, was ihr bisher Sicherheit gegeben hat und Einkommen, setzt sie aufs Spiel. Sagt, nee, da gibt's was viel Wichtigeres. Das kommt alles auf einen weiter hinten liegenden Platz. Sie will mit diesem Gott in Kontakt kommen, in seinem Einflussbereich leben. Und so bekennt sie sich zu diesem Gott vor den Kundschaftern und sagt, euer Gott ist der wahre Gott. Und aus dieser Erkenntnis heraus handelt sie es auch. Also es ist nicht nur so ein Verstehen im Kopf, sondern das führt auch zur Aktivität bei ihr. Und sie ergreift die Initiative. Also die muss eine entschlussfreudige und durchaus aktive Frau gewesen sein, sonst hätte sie so auch nicht die Initiative ergreifen können. Noch was? Sie scheint ihre Familie sehr wertgeschätzt zu haben, denn sie will den Deal nicht nur für sich, sondern auch für ihre Eltern, ihre Geschwister, deren ganzen Haushalte, also Kinder und keine Ahnung, wie alt die Rahab war, wie viele Generationen da dann also sozusagen mitkommen in ihrer Familie, aber für die alle will sie diese Rettung haben. Und im Gegensatz zu den zwei Kundschaftern kennen wir ihren Namen. Also auch eine gewisse Wertschätzung dessen Wichtigkeit in der Erzählung, dass man den immer weitergibt. Und nicht nur sagt, ja, da war damals irgendeine so eine Frau, sondern das war die Rahab. So geht der über Generationen weiter, der Name, bis er dann aufgeschrieben wird. Klarer Indiz, sie ist wichtig in dieser Geschichte. Und sie schließen sich nach der Eroberung der Stadt Jericho, schließt sie sich und ihre Familie den Israeliten an. Da ändert sich ihr Leben komplett. Von der Städterin mit eigenem Haus, mit eigenem Einkommen, mitziehen mit einem Nomadenvolk, das auf Eroberungstour ist durch ein Land. Äußerlich ein großer Wechsel, aber auch innerlich, sie wird jetzt Teil der Gemeinschaft, der zu dem wahren Gott gehört. Und damit kriegt sie ja genau das, wonach sie sich gesehnt hat, zu Gott zu gehören, in Gottes Einflussbereich zu leben. Und was ich jetzt super spannend fand, die Rahab wird im Alten Testament zwar nimmer erwähnt, aber noch dreimal im Neuen Testament. Die Stellen habe ich mitgebracht. Das erste im Hebräerbrief. Also ich mache es nicht ganz in der Reihenfolge der Bücher im Neuen Testament. Im Hebräerbrief ist das Vorbild des Glaubens. Da heißt es dann, durch den Glauben kam die Hure Rahab nicht mit den Ungehorsamen um, weil sie die Kundschafter in Frieden aufgenommen hatte. Ihr mutiges Bekenntnis zu Gott, das er den Kundschaftern gegenüber ausspricht, der macht sie zum Vorbild, sodass sie da nochmal erwähnt wird. So macht es. Das ist ja eine Aufforderung an die Gemeinde eigentlich in den Vorbildern. Verhaltet euch so wie sie. Setzt alles auf eine Karte, um in Gottes Einflussbereich zu leben. Interessant finde ich, im Jakobusbrief kommt sie gleich auch nochmal vor, desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht worden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Werk hinausließ? Also im Jakobusbrief ist ja immer so ein bisschen der Kontrast Glaube oder Werke. Wobei Hebräer und Jakobus sind sie sich beide einig, dass die Aktivität der Rahab dazugehört. Also nicht nur so das Verkopfte für wahr halten, sondern das, was dann in Taten ausfließt. Auch da ein Beispiel für uns. Sozusagen, dass die Erkenntnis über Gott, wenn sie im Kopf stattgefunden hat, auch in Herz, in Händen und in Füßen ankommt. Nicht nur intellektuelle Erkenntnis, sondern Antwort auf Gott mit ganzem Leben. Und das habe ich mir als das Beste sozusagen aufgehoben. Im Neuen Testament kommt sie gleich ganz vorne im Matthäusevangelium, Kapitel 1, Vers 5, im Stammbaum Jesu vor. Salmon zeugte Boas mit der Rahab, Boas zeugte Obed mit der Ruth, Obed zeugte Isai. Waren nur drei Frauen im Stammbaum Jesu erwähnt? Die Rahab, die Ruth und noch die Bathsheba, also die Mama vom Salomon. Ansonsten sind es nur Männer. Das ist so das Erste, wo man, glaube ich, mal aufmerken kann. Das ist schon was Außergewöhnliches, dass die auftaucht. Und sie ist eine Frau mit illustrer Vergangenheit, nicht Jüdin. Und trotzdem taucht sie hier auf. Und ich glaube nicht trotzdem. Sondern so ein ganz klares Zeichen. Gottes Weg, Jesu Liebe, reicht zu allen Menschen. Zu denen mit Brüchen und krummen Vergangenheiten. Zu denen, die Gott fern waren, die nicht zu seinem kernauserwählten Volk gehört haben, die haben trotzdem einen Platz in seiner Geschichte. Der Hammer, oder? Und das finde ich wirklich faszinierend, wie Gott hier Geschichte schreibt, in dieser Bericht. Wie er Geschichte schreibt in dem Leben der einzelnen Personen, das umkrempelt, beeinflusst, aber auch wie er seine Geschichte mit diesen Menschen schreibt und in seine große Heilsgeschichte diese Menschen einbaut. Das kann er. der Name dabei steht oder nicht. Ob wir uns eher wie die Kundschafter überfordert fühlen, ob wir eher initiativreich und uns zu Gott öffentlich bekennend sind wie die Rahab. Gott kann Geschichte mit und durch uns schreiben. Das ist ihm möglich. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er Gott ist und weil er uns lieb hat. Deswegen können wir uns auf die Abenteuer mit ihm einlassen. Luther hat es mal ziemlich steil formuliert. Der meint, es lasse niemand den Glauben fahren, dass Gott durch ihn eine große Tat tun will. Aber ich glaube, das passt hier ganz gut dazu. Weil Gott Gott ist, weil er viel größer ist als unser Denken, kann er uns einbauen in seine Geschichte und durch uns Dinge bewirken, die er durch uns tut, die jenseits unserer Möglichkeiten eigentlich sind. Aber er ist es halt und er ist Gott. So mag ich unsere Hauptgedanken aus der Predigt nochmal zusammenfassen, sozusagen als die Take-Home-Message. Jo. Jetzt habe ich zu viel gezückt. So. Erster Punkt. Wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann ist nicht schlimm, wenn die uns überfordert. Er braucht nicht unsere Stärke. Er ist stark. Was er will, ist unser Vertrauen, dass wir uns auf ihn einlassen und ihn handeln lassen. Das Zweite, lass dich von Gott überraschen. Er hat schon manches vorbereitet mit langer Hand. Dem hast du nur noch keine Ahnung, aber du wirst es entdecken, wenn du dich darauf einlässt. Und dir entgehen ansonsten echt coole Erlebnisse, wenn du dich nicht darauf einlässt. Ich glaube, ein drittes, jo, ist noch drauf. In Gottes Plan und seiner Geschichte, da ist Platz für alle, die ihm vertrauen. Schuld, Versagen, krumme Vergangenheit, Überforderung, Zweifel. Egal was es ist, er kann es auflösen, er kann das lösen. Ja, in Jesus hat das doch schon gelöst. Er will unser Vertrauen, den Rest macht er. Und er befreit uns dazu, das sieht man an der Rahab, aus dem Vertrauen zu ihm dann auch zu handeln. Ich glaube, die Rahab hatte null Ahnung davon, dass wir gut 3000 Jahre später noch ihren Namen kennen, dass sie im Stammbaum Jesus sein wird. Was können wir daraus lernen? Nun, ich glaube, Gott kann Großes bewirken durch Menschen, ohne dass sie es überhaupt mitkriegen. Ist vielleicht ganz gut. Hilft der Demut. Und es geht um ihn. Soli Deo Gloria. Allein seine Ehre. Darum geht's. Ja, ich glaube, die Aufforderung da draußen ist, mach's einfach wie die Kundschafter und wie die Rahab. Lass Gott dein Leben gestalten. Wirf dich ihm in die Arme. Streck dich danach aus, in seiner Nähe zu sein. Er macht den Rest. Er liebt dich. Und er macht es gut. Amen. Ich würde noch gern mit uns beten. Jesus, du kennst jeden Einzelnen von uns und du weißt genau, was uns im Leben gerade beschäftigt, in welcher Situation wir sind, ob schön, ob schwierig. Und du lädst uns ein, dass wir uns dir in die Arme werfen und dir vertrauen. Und ich bitte dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist den Mut dazu gibst, dass wir dich wirken lassen, dass wir zu dir sagen, Hier bin ich. Mach du was aus meinem Leben. Gestalte du es. Sei du mein Gott. Amen.